erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Anna Planken.
Hallo zusammen. Die Nachricht des Abends kam vom US-Präsidenten per Twitter. Der Rauswurf des Sicherheitschefs. His services are no longer needed, schreibt Donald Trump und verzichtet in Zukunft auf die Dienste von John Bolton. Dabei ist der Mann mit dem markanten Schnäuzer eigentlich ein fester Bestandteil republikanischer Politik. Seit 1981 hat er bis jetzt für jeden republikanischen Präsidenten gearbeitet in unterschiedlichen Funktionen. Aber schon seit Monaten munkelt man, der Sicherheitsberater mit dem Faible für Auslandseinsätze würde Trump zu unheimlich. Bolton wolle ihn in einen Krieg ziehen, wird Trump von engen Mitarbeitern zitiert. Jetzt ist der US-Präsident wieder auf der Suche nach einem neuen Sicherheitsberater. Es wäre dann Nummer 4.
Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton verlässt heute das Zentrum der Macht, den Westflügel des Weißen Hauses. Gefeuert. Bolton war ein außenpolitischer Hardliner. Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran galt er als Befürworter eines Krieges. Differenzen mit dem Präsidenten hatte er auch beim Thema Nordkorea. Den Ausschlag für die Entlassung gab offenbar Boltons Ablehnung von Zugeständnissen an die radikal-islamischen Taliban. Trump strebt einen US-Truppenabzug aus Afghanistan an. Im Weißen Haus könnten nun gemäßigtere Kräfte wie Außenminister Pompeo an Einfluss gewinnen. Oft waren Bolton und ich anderer Meinung, das ist klar. Aber das gilt für viele Leute, mit denen ich zu tun habe. Meine Mission als Außenminister ist, Amerikas Diplomatie zu liefern. Pompeo sagte, man wolle zwar weiterhin mit Sanktionen maximalen Druck auf den Iran ausüben, Trump sei aber auch für ein Treffen ohne Vorbedingungen mit Präsident Rouhani offen.
Die Gemengelage müssen wir uns einordnen lassen von Jan-Philipp Burgert, unser Korrespondent in Washington. Jan-Philipp, Bolton ist ein Hardliner, ein Falke, der sich immer für ein starkes Amerika eingesetzt hat. Was genau passt denn daran nicht zu Trumps Vorstellung?
Ja, Trump setzt sich zwar auch für ein starkes Amerika ein und liebt es auch, die Muskeln spielen zu lassen, aber im Gegensatz zu Bolton will er eigentlich gar keinen neuen Krieg, etwa gegen den Iran. Denn die Amerikaner, die sind sehr kriegsmüde und im kommenden Jahr stehen hier Präsidentschaftswahlen an und Trump weiß ganz genau, dass ein neuer Krieg, der sehr viele Menschenleben und auch Geld kosten würde, seine Chancen auf die Wiederwahl verringern könnten. Und Trump ist jetzt erstmal damit beschäftigt, überhaupt die US-Truppen aus Afghanistan zurückzuholen. Das war nämlich sein letztes Wahlversprechen.
Aber diese Meinungsverschiedenheiten zwischen Trump und Bolton sind ja nicht neu. Warum ist denn das genau jetzt eskaliert?
Ja, der konkrete Auslöser war ein Streit über den Umgang mit den Taliban. Trump hatte nämlich eigentlich vor, Taliban-Führer in Camp David zu treffen, dem Landsitz des Präsidenten. Und das sogar im zeitlichen Umfeld des Gedenktages zum 11. September. John Bolton war da massiv dagegen und offenbar hat sein Team auch Informationen an die Presse durchsickern lassen. Das war Trump zu viel. Jemand, der leakt und auch noch Widerspruch leistet, den wollte Trump nicht mehr in seinem Team haben.
Wen kann er sich denn jetzt vorstellen? Es ist ja dann schon der vierte Sicherheitsberater, der gesucht wird.
Ja, es kursieren wieder eine ganze Reihe von Namen. In der kommenden Woche will Trump den dann bekannt geben, den Nachfolger von John Bolton. Und einer, der dürfte auch in Deutschland aufhorchen lassen, ein Kandidat, Rick Grenell, der US-Botschafter in Deutschland, der ja mit seinen Äußerungen auch immer wieder Kontroversen mal in Deutschland auslöst.
Ja, kein Mann der leisen Töne, könnte man jetzt schon mal prognostizieren. Jan-Philipp Burgert, Dankeschön nach Washington.
Gerne.
Und wir kommen zu einer anderen Meldung, mit der wir heute auch nicht gerechnet haben. Manuela Schwesig, eine der drei kommissarischen SPD-Vorsitzenden, wird aus dieser Reihe hier zurücktreten. Sie ist an Brustkrebs erkrankt und braucht Zeit für die Behandlung. Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern möchte und könne sie aber bleiben, sagte Manuela Schwesig heute in einer Pressekonferenz.
Manuela Schwesig selbst geht am Mittag vor die Kameras, will offen mit ihrer Diagnose Brustkrebs umgehen.
Die gute Nachricht für mich ist, dieser Krebs ist heilbar. Allerdings ist dafür eine medizinische Behandlung notwendig, die überwiegend ambulant durchgeführt werden kann. Diese Behandlung wird in den kommenden Monaten dazu führen, dass ich nicht alle Termine wahrnehmen kann. Und deshalb habe ich meine Ministerinnen und Minister gebeten, mich an diesen Tagen zu vertreten.
Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern will Schwesig aber bleiben. Das habe sie nach intensiven Gesprächen mit ihren Ärzten entschieden. Seit Juli steht Schwesig gemeinsam mit Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel auch kommissarisch an der Spitze der SPD. Viele in der Partei hatten gehofft, sie würde selbst für dieses Amt kandidieren. Doch Schwesig winkte ab und gab nun heute bekannt, sich wegen ihrer Erkrankung aus dem Übergangstrio zu verabschieden.
Viele Frauen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Brustkrebs. Viele Frauen zeigen, dass diese schlimme Krankheit heilbar ist, dass man dagegen ankämpfen kann. Und ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben geführt und werde auch diesen Kampf führen. Und bin sehr zuversichtlich, dass ich am Ende gesund sein werde.
Um eines bittet Schwesig heute noch. Weitere Einzelheiten zu ihrer Erkrankung, zur Behandlung oder zum Umgang damit innerhalb ihrer Familie seien Privatsache und sollen dies auch bleiben.
Manuela Schwesig sagt auch, dass sie die Diagnose schon länger kenne. Das erklärt vielleicht auch, was viele in den letzten Wochen eben nicht verstanden haben, dass sie sich nicht für die Wahl zur Parteivorsitzenden gemeldet hatte. Aber offensichtlich waren ihre Kollegen an der Übergangs-SPD-Spitze schon länger informiert.
Ja, natürlich sind wir schon länger mit Frau Schwesig auch im Gespräch und das ist alles sehr gut auch vorbesprochen. Trotzdem ist es so, es ist eine große Herausforderung, mit einer solchen Diagnose umzugehen. Das weiß jeder, der schon mal betroffen war. Trotzdem sage ich auch gerade deshalb, sie ist eine starke Frau und sie darf zuversichtlich sein, dass sie diese schweren Monate auch schaffen wird.
Eine Bemerkung anschließend. Ich habe vorhin gesagt, dass gerade auch die fröhliche Art von Manuel Schwesig in unserem Trio wirklich immer ein besonderes Momentum war. Sie ist aber nicht nur besonders fröhlich, sondern gerade in diesen Tagen merkt man, dass Manuela Schwesig sehr fokussiert, sehr klar ist und sehr entschieden ist. Deswegen, glaube ich, haben wir allen Grund, auch mit Zuversicht nach vorne zu gucken.
Soweit zu dem, was die Politik heute menschlich bewegt hat. Ansonsten ging es nüchtern um Zahlen, vor allem um diese schwarze Null. Wolfgang Schäuble damals hat sie zum höchsten Ziel des Finanzministeriums ausgerufen und von Olaf Scholz ist sie weiter in höchsten Ehren gehalten worden. Auch der aktuelle Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 soll auf dieser schwarzen Null fußen. Das heißt, die Bundesregierung will keine neuen Schulden machen. Heute gab es dazu die erste Lesung im Bundestag. Solide gerechnet lobte sich der Bundesfinanzminister selber. Aber ein Batzen fehlt in dem Entwurf noch und das ist die Hauptkritik der Opposition. Wie viel Geld Deutschland fürs Klima ausgeben will, steht noch überhaupt nicht fest.
Klimaschutz durch Verzicht auf fossile Brennstoffe. Ein Thema für fast alle Parteien. Emissionen begrenzen, Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Das kostet Geld. Wie viel? Ungewiss. Fast 40 Milliarden Euro will Finanzminister Scholz im kommenden Jahr investieren. Ausgaben für das geplante Klimaschutzpaket der Regierung sind darin noch nicht enthalten. Denn über genaue Maßnahmen und Kosten entscheidet das Klimakabinett erst am 20. September.
Deshalb ist es richtig, dass nach den Beratungen, die die Bundesregierung Ende dieses Monats haben wird, zu den Klimaentscheidungen der Bundesregierung dann auch die Belegung des Energie- und Klimafonds stattfindet und nicht vorher. Das ist der richtige Weg, meine Damen und Herren.
Der AfD fehlt in diesem Haushaltsentwurf ein wichtiger Bestandteil.
Von der Regierung wurde und wird uns nun eine Haushaltsplanung vorgelegt, in dem dieser nach Mediengerüchten riesige CO2-Teil selbst zur ersten Lesung heute einfach noch fehlt. Das ist eine parlamentarische Zumutung.
Scholz nennt seinen neuen Haushaltsentwurf solide, will an der schwarzen Null festhalten, keine weiteren Schulden machen. Kritik an den Mehrausgaben für den Klimaschutz weist er zurück.
Wir schaffen das in einem Rahmen, der dazu führt, dass wir trotzdem keine neuen Schulden machen. Das ist dann natürlich die besondere Leistung.
Das Geld für den Klimaschutz soll nämlich aus dem Energie- und Klimafonds der Bundesregierung kommen. Wenn es nach Bundeswirtschaftsminister Altmaier ginge, soll ein Teil der Klimainvestitionen auch von den Bürgern kommen.
Ich habe einen Vorschlag gestern vorgelegt, der dazu führen kann, dass viele, viele hunderttausend Millionen von Bürgerinnen und Bürgern einen Anreiz haben, mit dazu beizutragen, dass die notwendigen Investitionen getätigt werden können.
Etliche Milliarden für den Klimaschutz will er zum Teil durch Bürgeranleihen finanzieren. Die Vorschläge des Kabinetts kommen allerdings bei der Opposition nicht gut an. Applaus gibt es nur aus den eigenen Reihen. Ansonsten Kritik an fast allen Punkten.
In diesem Haushalt steht deutlich zu viel für Rüstung, zu wenig für Investitionen und viel zu wenig für Soziales.
Das Ressort Soziales und Arbeit, ein Gewinner des neuen Haushalts. Arbeitsminister Heil soll rund 41% des neuen Budgets erhalten. Ein Verlierer? Die Bildung. Knapp 70 Millionen Euro weniger sollen an das Ministerium gehen. Beschlossen werden soll der neue Bundeshaushalt Ende November.
Und damit hat Ursula von der Leyen nach 10 Jahren Bundestag jetzt nichts mehr zu tun. Sie muss in Brüssel managen, welche EU-Kommissare in dieses Haus einziehen dürfen, mit welchen Schwerpunkten und Aufgaben. Als neue Kommissionspräsidentin hat sie heute ihr Team vorgestellt. Wichtig war es ihr, hat sie immer gesagt, dass ähnlich viele Frauen wie Männer dabei sind. Das ist ihr gelungen. Dabei hat von der Leyen bei ihrer Mannschaftsausstellung ja eigentlich am wenigsten zu sagen. Denn erstens schicken die Mitgliedsländer die Leute, die sie als Kommissare haben wollen. Und zweitens entscheidet das Parlament dann noch, ob es diese 27 Kommissare auch wirklich haben möchte. Die Kommissionspräsidentin kann nur mit gutem Zureden einwirken, die Ressorts festlegen und alle auf eine gemeinsame Idee einschwören.
Es ist ihr erster großer Auftritt in Brüssel. Ursula von der Leyen präsentiert ihr Team für die nächsten 5 Jahre. Bis zuletzt wurde hinter den Kulissen heftig um Posten gestritten, denn jedes Land will größtmöglichen Einfluss in der neuen Kommission. Falsche Denke, meint von der Leyen.
Das ist auch eine Grundbotschaft an alle Kommissarinnen und Kommissare, Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten. Sie sind jetzt Europäer, die in erster Linie im europäischen Interesse handeln.
Dennoch den vielleicht mächtigsten Posten in der neuen EU-Kommission bekommt die Dänin Vestager. Sie bleibt Wettbewerbskommissarin und wird zusätzlich Vizepräsidentin für Digitalisierung. Eine weitere Priorität von der Leyen ist der Kampf gegen den Klimawandel. Den soll der Niederländer Timmermans führen. Interessant ist zudem diese Personalie. Der frühere italienische Ministerpräsident Gentiloni wird als Wirtschaftskommissar über stabile Haushalte wachen. Und die Tschechin Jourová soll als Kommissarin für Werte und Transparenz für Rechtsstaatlichkeit in der EU sorgen. Von der Leyen hat ihr Team benannt, doch die Kandidaten müssen sich nun kritischen Fragen im Europaparlament stellen.
Das ist zum einen der ungarische Kandidat, der als ehemaliger Justizminister mit dafür verantwortlich ist, dass die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn sehr leidet.
Wir werden sicherlich interessante Diskussionen mit einem italienischen Kommissar zu Fragen der Wirtschaft haben.
Und wenn jemand die falschen Antworten gibt, dann wird das Parlament sagen, diese Person ist nicht tragbar.
Bedenken ganz anderer Art kommen von der EU-Antikorruptionsbehörde OLAF. Sie ermittelt nämlich gegen die Kandidaten aus Polen und Frankreich.
Morgen, oder ganz genau gesagt, heute geht die IFA zu Ende, die internationale Funkausstellung in Berlin. Und was war der Renner dieses Jahr? Smart Homes, also wenn die Kaffeemaschine schlauer ist als der Besitzer. Diese intelligente, vernetzte Haustechnik, die wir von überall mobil fernsteuern können. Und wir können mit unseren Geräten sprechen. Sprachassistenten sollen das Leben in unseren Smart Homes noch smarter machen, aber Kritiker finden das überhaupt nicht schlau. Spionieren uns Sprachassistenten etwa aus? Das ist unsere Frage für kurz erklärt.
Jeder 8. Erwachsene in Deutschland besitzt eine sogenannte Smartbox, einen Lautsprecher mit Sprachassistenten. Okay, Google, wie funktionieren Sprachassistenten? Sprachassistenten gibt es mittlerweile von unterschiedlichen Herstellern auf ganz unterschiedlichen Boxen. Die smarten Boxen sind per WLAN mit dem Internet verbunden. Mit Mikrofonen belauschen sie permanent die Umgebung. Wenn sie ein vorgegebenes Stichwort hören, erwachen sie sozusagen. Jetzt sind sie offen für Befehle oder Fragen. Diese Sprachbefehle werden zu den Servern der Hersteller gesendet und dann dort verarbeitet und beantwortet. Auch mit Hilfe anderer Dienste. Dort werden Sprachbefehle auch gespeichert, mit allen Umgebungsgeräuschen. Spreche mit Kindern möglicherweise oder mit Gästen. Aber nur, wenn das Aktivierungswort fiel, sagen die Hersteller. Tests der Stiftung Warentest haben das bestätigt. Problematisch wird es, wenn das Gerät auf ähnliche Worte reagiert und deshalb ungefragt Gespräche aufzeichnet. Alexa, wer hört meine Sprachbefehle?
Da bin ich mir leider nicht sicher.
Die meisten Hersteller haben eingeräumt, dass die gespeicherten Sprachbefehle auch von Menschen ausgewertet werden. Sogar von externen Mitarbeitern im Homeoffice, in der Küche vielleicht. Aber nur um die Spracherkennung zu verbessern, sagen sie. Auf diese Auswertung hingewiesen haben die Hersteller allerdings nicht. Mittlerweile weist Amazon zumindest im Kleingedruckten darauf hin, dass Menschen einen Teil der Anfragen überprüfen. Und man kann das auch per App abschalten. Google in Europa und Apple weltweit verzichten jetzt vorerst darauf, dass Menschen die Sprachbefehle analysieren, auf Druck von Datenschützern. Wer einen Sprachassistenten nutzt, gibt den Herstellern viel von sich preis, selbst wenn keine Menschen die gespeicherten Befehle mithören. Wer das nicht will, sollte vielleicht auf Sprachassistenten verzichten oder seine Aufnahmen regelmäßig löschen. Alexa, lösche alles, was ich heute gesagt habe.
Manchmal wird man sich diese Option fürs echte Leben auch wünschen. Wenn es in der Familie mal so richtig Streit gibt, die frechen Kommentare, die Ausraster einfach löschen. Das wäre ein Traum, wohl auch für Familien mit sogenannten Systemsprengern. Das sind Kinder mit Aggressionen, die keine Grenzen kennen. Wie lebt es sich mit so einem Systemsprenger? Man kann sich das nur ganz schwer vorstellen. Aber nächste Woche kommt ein Film in die Kinos, der den Hauch einer Ahnung transportiert. Preisgekrönt und gefeiert. Gestern war Premiere in Hamburg und wir zeigen Ihnen, was Sie im Kino erwartet.
Die Welt in Aufruhr. Bernie ist 9 und in ihrer Wut nicht zu bremsen. Systemsprenger heißen solche Menschen bei Sozialarbeitern. Ihre Geschichte erzählt Regisseurin Nora Fingscheid in ihrem bewegenden Debütspielfilm.
7 Jahre meines Lebens, ja, stecken in diesem Film. Bin ich ein bisschen erwachsen geworden mit dem Film vielleicht.
21 Mal wurde der Film auf Festivals ausgezeichnet, Silberner Bär in Berlin und Oscar-Nominierung. Gestandene Schauspieler und eine Entdeckung. Helena Zengel, beim Dreh gerade selbst 9 Jahre alt.
Wo war Mama?
Das weiß ich nicht. Aber ich sag dir sofort Bescheid, wenn ich's weiß, ja?
Ich wusste, das Drehbuch ist groß. Das wusste ich. Deswegen hatte ich totale Lust, da mitzumachen. Aber dass dann so ein Film draus wird...
Hey, it's Monday!
Helena Zengel spielt Benny mit unglaublicher Wucht und Werf. Sozialarbeiter und Ärzte versuchen alles, sie zu zügeln. Ihre Mutter ist überfordert, hat längst resigniert, kommt höchstens einmal mit in die Praxis.
Prima, danke dir. Gut. Deine Mama macht dir das jetzt ab. Kann gar nichts passieren.
Okay, ich mach ganz vorsichtig. Gleich schon vorbei. Alles gut. Guck.
Das Risperdal, das wir Benny testweise geben wollen, wirkt bei Kindern impulshemmend. Eigentlich ist es ein Neuroleptikum für erwachsene Schizophrenie-Patienten. Leider gibt es noch keine Langzeituntersuchungen bei Kindern mit einem IQ über 80.
Der Film will ja keine Antworten liefern. Der will sagen, guckt dahin, guckt auf diese Wunde, guckt darauf, was es für Schmerz gibt und lasst uns drüber reden.
Reden und Zuneigung zu Wendung finden, auch von den Betreuern.
Hast du schon mal dein Echo gehört?
Nö.
Benny!
Immer wieder zeigt sich Hoffnung und immer wieder schmerzt der Schrei nach Liebe. Großes Kino, tief berührend und aufwühlend. Ein wichtiger Film ohne billige Lösung.
Muss man erstmal durchatmen. Wir haben jetzt noch die Wetteraussichten für Sie und es lohnt sich, den Strandspaziergang wie hier in Warnemünde auf den Vormittag zu legen, aber bitte nicht zu früh.
An der See gibt's heute Nacht einzelne Schauer, auch im Südosten Wolken, aber trocken, sonst meist sternenklar. Am Tag zunächst verbreitet sonnig, am Nachmittag werden die Wolken in der Nordwesthälfte dichter und bringen vom Münsterland bis nach Schleswig-Holstein zeitweise Regen, dabei sehr windig. Am Tag 16 Grad im Emsland bis 24 Grad am Hochrhein. In der Nacht auf Donnerstag an Niederrhein und Main bis 15, an den Alpen frische 7 Grad.
So viel Nachtmagazin für heute. Die nächsten Nachrichten hat Susanne Daubner in der Tagesschau gegen 2:20 Uhr für Sie. Kommen Sie gut durch die Nacht.